Ja, ihr lieben Geschwister, ich freue mich, dass ich wieder mal bei euch sein kann. Hat mich sehr angesprochen um die Lieder. Wir haben davon gesungen, wer der Herr der Welt ist. Es gibt ja in unserer Stadt momentan jemanden, der sich so aufführt. Aber wir wissen es besser, wer der Herr der Welt ist. Und das ist gut so. Es hat mich auch sehr angesprochen, was ihr gebetet habt, was euch bewegt, dass ihr euch öffnen wollt, dass wir nicht nur Lieder singen, sondern dass wir auch dahinter stehen, was wir singen. Liebe Geschwister, es gibt Tage, die sind so, als würden Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen. Das ist so ein Ausdruck. Es ist nur die Frage, welchen Eindruck hinterlässt dieser Ausdruck? Vielleicht den Eindruck, Mensch, fang mit der Bibel an. Was soll das? Ich bitte um ein wenig Geduld. Wir zielen auf ein ganz zentrales Bibelwort. Aber zunächst gucken wir uns einmal dieses Sprichwort, diese Redewendung an. Man muss dieses Wort ja richtig verstehen. Es ist so, als fielen Weihnachten und Ostern auf einen Tag. Es gibt so ein ähnliches Wort, das sagt genau das Gegenteil. Das passiert erst dann, wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen. Es klingt so ähnlich, ist aber genau das Gegenteil. Also, das passiert erst dann, wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen, sagt man dann und sagt, ich kriege eine Gehaltserhöhung, wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen. Und das passiert nie. Mein Nachbar wird nett zu mir sein, wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen. Das ist am Sankt-Nimmerleins-Tag, denn Ostern und Pfingsten fallen nie zusammen. Seht ihr, man muss das, den Ausdruck schon richtig verstehen. Aber wenn wir sagen, das ist so, als würden Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen, dann sagt man, das ist ja großartig. Wir haben schon lange darauf gewartet. Das ist ein besonderes Geschenk. Das ist eine übergroße Freude, großartig, umwerfend, wunderbar. Oder was für denglische Ausdrücke es heute so noch gibt. Solche neumodischen, umwerfend. Ein Ereignis, das vielleicht lebenslang in Erinnerung bleibt. Wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen. Ja, was könnte denn das für ein Ereignis sein? Vielleicht die Jugendliebe, vielleicht erinnern wir uns. Da wachen wir auf und könnten die Welt umarmen, wir könnten Bäume ausreißen, uns wachsen Kräfte zu. Die Probleme, die eben noch da waren, die sind wie weggeblasen. Da ist ein Mensch, der hält zu mir, großartig. Das ist, als wenn Weihnachten und Ostern auf einen Tag fallen. Oder wer Kinder hat, als das erste Kind so geboren wurde, könnt ihr euch erinnern. Ich kann mich noch erinnern, als unsere erste Enkeltochter geboren ist. Ich habe mich in Berlin verfahren. Ich kam nachher zur Sitzung, war völlig von der Rolle, dass einer zu mir sagte, so habe ich den Werner noch nie erlebt. Das haut einen um. Oder wenn man eine Beförderung bekommen hat, wenn man ein Buch bekommen hat, auf das man schon lange hingesteuert hat, wo man nicht gedacht hat, dass man das nochmal kriegt. Die Taufe, ist das so ein Eindruck, wo man sagt, das vergesse ich nie. Könnte der Sabbat so ein Tag sein? Wenn Ostern und Pfingsten auf einen Tag fallen. Nun müssen wir Folgendes natürlich sagen. Man kann so einen Höhepunkt nicht konservieren. Man kann so einen Höhepunkt nicht dauerhaft erleben. Ja, wenn man einen Höhepunkt auszieht, dann wird es zur Höhenlinie. Und dann muss man es immer schärfer machen und muss noch besser sein. Also das war die tollste Predigt, die ich gehört habe. Jetzt muss es jedes Mal noch besser werden. Das war das schönste Lied. Das kannst du nur noch so kriegen wie dieses Lied, aber immer noch besser. Wir leben nicht nur Höhepunkte. Es gibt dann immer auch den ganz normalen Alltag. Aber so ein Höhepunkt, an den man sich erinnert, der holt einen wieder raus aus dem Alltäglichen. Natürlich könnte man jetzt fragen, ist dieser Ausdruck überhaupt gut? Ist dieser Ausdruck überhaupt berechtigt und passt er überhaupt in die Predigt? Wenn Ostern und Weihnachten zusammenfallen. Ihr Lieben, Weihnachten und Ostern scheinen überhaupt nicht zu passen. Erstmal zeitlich. Ostern ist längst vorbei, Weihnachten noch nicht da. Und wenn wir uns angucken, was aus Weihnachten und Ostern geworden ist, könnte man sagen, es ist ein ganz schlechtes Sprichwort. Weihnachten ist inzwischen zum Winterfest geworden. Der Weihnachtsmarkt wird in manchen Städten schon Lichtermarkt genannt. Ostern, das habt ihr gelesen in einer Buchhandlung, ich bin bald umgefallen. Wir begrüßen Sie zum Hasenfest, stand da. Und der Osterhase, der wird nicht mehr Osterhase, sondern Traditionshase genannt. Es ist schon wie im falschen Film. Und dann gab es die Aufregung. Wie kann man das denn Hasenfest nennen? Sagte ein Oberpfarrer und äußerte sich in der Zeitung und darauf antworteten Leute, kümmere dich mal um deine Probleme in deiner Kirche. Ja. Wer versteht denn noch, was Ostern ist? Kein Wunder, dass man das Hasenfest nennt. Du tust ja gerade so, als wäre der Osterhase die Zentralgestalt des Neuen Testaments. Diese Feste sind doch sinnentleert, ausgehöhlt, Hohlkörper, ne? Hohlkörper, Osterhase und Weihnachtsmann. Weihnachten wird unterm Baum entschieden, war eine Reklame. Das heißt, wer das teuerste Geschenk weitergibt, der wird als Sieger vom Weihnachtsfest davongehen. Als wenn es um Sieg und Niederlage geht. Weihnachten wird unterm Baum entschieden. Nee, Weihnachten ist ganz woanders entschieden. Alles scheint nur noch ums Geld zu gehen. Süßer, die Kassen nie klingeln. Alles Kommerz. Es geht ums Geschäft, es geht um Gewinn. Kommerz nennt man das. Es geht ums Geld. Ist der Kommerz zentral, ist alles längst total fatal. Peinlich, daneben, unchristlich. Wirklich. Ihr Lieben, jetzt kommt ein Satz und den bitte ich mal mit offenen Ohren zu hören, wenn es denn geht. Kommerz, und das meine ich ernst, Kommerz ist das Zentrum des christlichen Glaubens. Kommerz ist nicht irgendetwas daneben, nicht etwas Böses. Kommerz ist das Wichtigste am christlichen Glauben. Keiner schüttelt den Kopf, ich wundere mich. Das muss ich natürlich erklären. Kommerz heißt Handel, Kommerz heißt Wechsel, Kommerz heißt Tausch. Aber was für ein Handel, was für ein Wechsel, was für ein Tausch? Was wird hier ausgehandelt? Was wird hier ausgewechselt? Was wird hier ausgetauscht? Und jetzt kommen wir zu einem Bibeltext, den ich für den tiefsinnigsten und großartigsten Text der Bibel überhaupt halte. Wer die Bibel dabei hat, dann bitte aufschlagen, 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9. Das war eine etwas vielleicht lange Einleitung. Aber manchmal haben wir ja eine lange Leitung, bis wir es begreifen. 2. Korinther 8. Vers 9. Ich nehme einen Text, der noch stärker ist. Entschuldigt, 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 21. 8, Vers 9 geht aber auch. Kapitel 5, Vers 21. 2. Korinther 5, 21. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ihr Lieben, das ist ein Text, den wir kennen, aber staunen wir noch drüber? Stellen Sie sich mal vor, was hier getauscht wird, was hier ausgewechselt wird. Ja, den, der von keiner Sünde wusste, also der keine Sünde in seinem Leben getan hat, Jesus, den hat Gott zur Sünde gemacht. Nicht zum Sünder, sondern zur Sünde. Dieser Text ist ärgerlich. Dieser Text ist kaum zu fassen. Wir kennen ja Johannes 3, Vers 16. Diesen goldenen Text der Bibel. Aber kennen wir auch den Vers 14? Johannes 3, Vers 14. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschen Sohn erhöht werden. Dieser Text hat mich schon lange, lange umgetrieben. Wir kennen diese Geschichte, das Volk Israel hat Gott nicht gehorcht, sie werden von feurigen, von giftigen Schlangen gebissen und dann sagt Gott, richte eine eherne Schlange auf und wer zu dieser Schlange aufblickt, der wird gesund, der wird geheilt. So weit, so gut. Aber wie kann man denn das Böse angucken, die Schlange, Urbild der Sünde, und dann frei werden? Das ist doch das Gegenteil. Je mehr ich mich mit der Sünde beschäftige, umso stärker gewinnt sie doch Macht an mir. Jemand hat gesagt, je länger ich in den Abgrund hineinschaue, umso tiefer fällt der Abgrund in mich hinein. Wir sollen uns doch nicht mit der Sünde beschäftigen. Wir sollen doch nicht auf sie schauen. Wir sollen doch auf Jesus schauen. Ja, eben, sagen wir. Wir sollen ja, die erhöhte Schlange ist ja ein Symbol für Jesus. Auf ihn sollen wir schauen, dann werden wir frei. Ja, aber wieso wird Jesus dann mit der Schlange verglichen? Das ist doch ärgerlich. Zu dieser Schlange aufblicken und man wird geheilt. Wie haben wir gelesen? Wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss des Menschen Sohn erhöht werden. Und hier haben wir in 2. Korinther die Erklärung. Jesus wurde zur Sünde gemacht. Wer zum Kreuz blickt, weiß, da ist die Sünde gestorben. Meine Sünde ist am Kreuz festgenagelt. Meine Sünde ist am Kreuz gestorben. Warum? Weil Jesus zur Sünde gemacht wurde. Deswegen verstehen wir auch dieses Wort besser. Wenn Jesus sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Da hatte Jesus nicht ein seelisches Tief. Da hat er nicht nur den Eindruck gehabt, Gott hat ihn verlassen. Manchmal haben wir ja diesen Eindruck. Aber Jesus war es anders. Er war von Gott verlassen. Gott konnte ihn nicht ansehen. Er war die Sünde. Wir haben von Martin Luther so einiges gehört. Luther hat sich auch mit diesem Text sehr beschäftigt. Er hat von Jesus sehr viel geschrieben, aber dann hat er auch von einem ganz schlimmen Verbrecher geschrieben. Er hat von Gottlosigkeit, Sünde und vom Verbrechen erzählt. Du bist der größte Gottlose, du bist der schlimmste Sünder und der übelste Verbrecher. Du bist der schlimmste Verbrecher, den es je gab und den es jemals geben wird. Und dabei dachte er nicht an Nero, an Stalin oder Hitler, sondern, und da stockt uns der Atem, er sprach von Jesus. Du bist der schlimmste Sünder. Das muss man sich vorstellen, was da für ein Tausch vollzogen ist am Kreuz. Er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. damit wir in ihm würden die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Das heißt, wir wurden nicht nur gerecht, sondern wenn Gott uns anschaut, sieht er nichts als Gerechtigkeit. Wir könnten lachen, wir könnten weinen, wir könnten sagen, das stimmt nicht. Aber es stimmt. Dieser Tausch ist am Kreuz vollzogen. Dieser Wechsel ist da vollzogen. Unglaublich. Wer die Sünde wirklich sucht, und manchmal suchen wir sie, der findet sie letztlich am Kreuz. Und dort ist die Sünde besiegt. Indem Jesus starb, starb die Sünde. Gott spricht uns frei. Wir sind die Gerechtigkeit vor ihm. Das ist unwahrscheinlich. Das ist wie wenn Ostern und Weihnachten auf einen Tag fallen. Eine größere Steigerung kann es nicht geben. Wir sind wirklich frei. Und nun gucken wir uns Weihnachten an. Man kann ja über Weihnachten dies und das denken, es als heidnisches Fest abtun. Man kann Weihnachten auch im Hochsommer feiern. Haben wir übrigens mal gemacht, ne? Also am Senftenberger See, wir haben Zeltplatzmissionen betrieben, Kinder betreut, Programme gemacht für die Urlauber, die ja viel Zeit hatten. Manchmal wussten sie nicht, was sie machen sollten. Und kamen sie, auch wenn sie gar nicht wollten, auch mal mit Christen in Berührung. Und dann passierte es so, ganz spät in der Nacht kam ein Floß über den See und auf dem Floß stand ein Weihnachtsmann. Und der Weihnachtsmann hat einen großen Sack und er kam dann an den Strand und verteilte Geschenke. Und die Leute sagten, sag mal, ihr seid wohl nicht ganz richtig, im Hochsommer Weihnachten. Und da haben wir gesagt, wissen Sie, dass Jesus Mensch geworden ist, das ist so eine wichtige Geschichte, so ein wichtiges Fest, das darf man nicht nur einmal im Jahr feiern. Als Gott zu uns gekommen ist, dass er Mensch wurde, das ist so umwerfend. Deswegen wollen wir ihn jetzt eine Freude machen. Kamen Sie zum Nachdenken. Also wann man Weihnachten feiert und ob man Weihnachten feiert, spielt überhaupt keine Rolle. Aber dass Gott Mensch wurde, daran kann man jeden Tag denken und daran kann man natürlich auch zu Weihnachten denken. Die Liturgie der alten Kirche, spricht, und jetzt sage ich mal dieses lateinische Wort, damit wir diesen Begriff, den ich erst eingeführt habe, gesagt, Kommerz ist das Wichtigste am christlichen Glauben. Und was erstmal so widersinnig erschien, in der alten Kirche heißt es zu Weihnachten Admirabile Commercium. Einen wunderbaren Tausch hast du vollzogen. Dein göttliches Wort wurde ein sterblicher Mensch. Und wir sterblichen Menschen empfangen in Christus dein göttliches Leben. Admirabile Commercium. Kommerz, man muss es richtig verstehen. Ein Wechsel, ein Tausch, ein Handel. Und was wurde ausgehandelt? Was wurde ausgewechselt? Luther hat es ja in seinem Weihnachtslied geschrieben. Er wird ein Knecht, er, Christus, wird ein Knecht und ich ein Herr. Das mag ein Wechsel sein. Da haben wir wieder diesen Begriff. Ein radikaler Tausch. Dieser Kommerz ist kein Lametta, das über den Menschen gehängt wird, sondern ist eine neue Qualität, die Qualität des Ewigen wird uns umgehängt. Die Qualität des Ewigen, die eigentlich nur Gott zukommt. Die kommt uns jetzt zu. Er gibt uns seine Ewigkeit. Jemand hat mal gesagt, heute werden die Leute zwar älter, aber eigentlich nicht. Früher sind sie älter geworden. Heute wird man 90. Früher wurde man 60 plus ewig. Versteht ihr? Er gibt uns seine Ewigkeit. Er nimmt unsere Ängste. Er nimmt unsere Tränen. Er nimmt unsere Sünden. Er nimmt unseren Tod. Und er tauscht es ein. In Hoffnung, in Freude, in Versöhnung haben wir vorhin gesungen und in Leben. Das ist ein Tausch. Kommerz. als Tausch. Und zu Ostern sagt die alte Kirche in der Liturgie Beatum Commercium, also fröhlicher Wechsel. O unfassbare Liebe des Vaters, um den Knecht zu erlösen, gabst du den Sohn dahin. Ich habe hier ein Lied von Manfred Siebald. Das ist eins der älteren Lieder. Ich wollte es erst singen lassen, aber das hätte ja Vorbereitung bedeutet, so reicht. Also der Text, Gott öffnet jedem die Tür. Es ist niemand zu groß. Es ist niemand zu klein. Es ist niemand zu arm oder reich. Es ist niemand zu einfach. Und niemand zu fein. Seine Liebe gilt für alle gleich. Es ist niemand zu gut. Es ist niemand zu schlecht. Es ist niemand zu frech oder scheu. Es ist niemand zu schuldig und niemand zu gerecht. Seine Liebe macht uns völlig neu. Also habe ich mir noch mal so ein bisschen ins Gedächtnis gezerrt. Ob Minister oder Handlanger, ob Azubi oder Manager, Model oder Obdachloser, ob Mutter Teresa oder Tunichtgut, Schaumschläger oder Mauerblümchen, Ehrenmann oder schwarzes Schaf. Gott öffnet jedem die Tür, jedem, der ihn fragt. Und jetzt kommt's. Er nimmt die Schuld und gibt Liebe dafür, denn er hat es uns gesagt. Das ist dieser Tausch, das ist dieser Kommerz. Er nimmt die Schuld und gibt Liebe dafür. Das müssen wir uns mal vorstellen. Ich habe das mit Pfadfindern mal so gemacht. Gesagt, wenn ich mit meinem verrosteten Fahrrad ankomme und sehe da einen Jungen mit einem neuen Moped und sage, du, wollen wir tauschen? Da sagt er, hier, hast du noch alle? Ich tausche doch nicht mein nagelneues Moped gegen ein verrostetes Fahrrad. Aber was Gott hier macht, das ist unvergleichbar. Er nimmt unsere Schuld auf sich, stirbt den ewigen Tod für uns, den Gerichtstod, und macht uns zur Gerechtigkeit. Können wir noch darüber staunen? Oder haben wir uns in Jahrzehnten inzwischen Hornhaut aufs Trommelfell geholt? Hören wir das noch? Höre ich das noch? Bewegt mich das noch? Dieser Tausch, dieser ungeheure Tausch. Gott betreibt fairen Handel, keinen Kuhhandel. Kuhhandel ist, wenn es undurchsichtig ist, wenn Zusatzvereinbarungen sind, wenn er Kleingedrucktes ist. Kuhhandel ist ein unwürdiges Geschäft, das jemand über den Tisch zieht. Das macht Gott nicht, sondern ein wunderbarer, ein heiliger, ein fröhlicher Handel und Wandel. Das will ich euch jetzt nochmal zeigen. Man muss es auch manchmal sehen. Also Gott nimmt unsere Null. Manchmal fühlen wir uns ja so, manchmal denken wir, ist alles rund, am Ende ist es doch hohl, wie die Null. Jeder kommt irgendwann an den Punkt, wo er den Eindruck hat, alles höherer Blödsinn, was ich bisher so gedacht und gemacht habe. Jeder kommt irgendwann mal an den Punkt, wo sich hinterfragt. Und wenn man vor Gott steht, dann sieht man, ich habe nichts zu bringen. Null. Und Gott nimmt auch unser Minus. Will ich. Nimmt unser Minus. Und jetzt kommt der Wandel. Ihr Lieben, das muss man einfach mal gesehen haben. Gott nimmt unser Minus und er nimmt unsere Null. Und was macht er draus? Macht das Q Das ist das Zeichen für Qualität. Aus unserem Nichts und aus unserem Minus verwandelt er in Qualität. Das ist Gottes Kuhhandel. Seht ihr? Dass er aus uns Qualität macht. Ein Kuhhandel mit Kuh geschrieben. Gottes Kuhhandel. Dieser Tausch, dieser Wechsel, dieser Handel, Kommerz, Tausch, Handel, Wechsel. Das ist am Kreuz geschehen. Gott nimmt unsere Schuld. Groß, o Herr, ist meine Schuld, größer aber deine Huld. Huld ist ein altes deutsches Wort. Huld heißt Gunst. Huld heißt Gnade, Güte, Herzlichkeit, Sympathie, Wohlwollen, Zuwendung, Barmherzigkeit, Verständnis, Zuneigung, Freundschaft, Liebe. Huld, Huld, ein altes Wort. Zuneigung, Güte, Freundschaft, Liebe. Das macht er. Er nimmt unsere Schuld und verwandelt das in seine Liebe. Damit ich das nicht vergesse, habe ich mir das so ausgedruckt. Das heißt, ich hatte das so ausgedacht. Die Eindrücke, die ich hatte, habe ich dann geschrieben, habe ich gespeichert und habe sie ausgedruckt. Das heißt also, der Ausdruck ist ein Zeichen von dem, was drin war, was mich beeindruckt hat. So habe ich es auch in dem Text geschrieben. Schuld ist schon groß, aber die Huld ist noch größer. Lehrt, dass ich diesen Text groß, oh Herr, ist meine Schuld größer, aber deine Huld. Lass uns das merken. Lass uns das merken. Solange wir der Überzeugung sind. Jetzt so einen Spruch gelesen, ja. Ich habe einen Tinnitus im Auge. Die sehen nur Pfeifen. Einige haben es verstanden. Denn solange ich der Meinung bin, ich bin oben und ihr alle könnt mich mal, solange hilft uns so überhaupt nicht. Aber wenn du am Ende bist, wenn du dich selber nicht verstehst, wenn du sagst, wer bin ich denn, was habe ich denn geschafft? Wenn du zurückschaust, wenn du überlegst, was dein Leben bisher so gebracht hat und fertig bist mit dir in der Welt, und dann ist dieses Wort da. Groß, o Herr, ist meine Schuld, größer aber deine Huld. Dieser Tausch. Dieser Tausch ist am Kreuz vollzogen. Er hat von dem, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Damit wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Wir müssen nicht so tun, als ob. Wir müssen uns nicht reinwaschen. Wir können uns nicht reinwaschen. Das macht er. Das ist geschehen. Wer zum Kreuz blickt, darf es begreifen. Meine Schuld ist beseitigt. Ich bin frei. Ich darf leben. Oh, wunderbarer, oh, fröhlicher Kommerz. Oder auf Deutsch, o wunderbarer, o fröhlicher Tausch. Danke dafür, lieber Herr. Amen. Ja, dann bitte ich euch, dass ihr nochmal aufsteht zum Gebet.